Jesus, du bist mitten unter uns und dein Wort will uns tragen, Licht machen, stärken. Und wir bitten dich um deinen Geist, dass du uns aufwächst und dein Wort in unser Herzen kommen darf. Amen. Ihr Lieben, heute am Passionssonntag Judica, das ist sozusagen der schwermütigste Sonntag in der Passionszeit, gibt es auch einen Passionstext und der kommt aus dem Alten Testament. Aus dem Buch Hiob, Kapitel 19, die Verse 19 bis 27. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr müsst euch jetzt fassen. Wir stehen vor einer Tür, machen gemeinsam einen Besuch, ein Mann in den besten Jahren. Er liegt im Sterben. Er quält sich. Bevor wir ins Sterbezimmer hineingehen, müssen wir uns fassen. Wir sind das nicht geübt. Was sagen wir da drin? Was tun wir? Oder besser, was sagen wir nicht und was tun wir lieber nicht? Ihr merkt, das ist eine Zumutung. Unser Predigtwort mutet uns das zu. Und einen Sterbenden besuchen, da kommt auch einiges hoch. Und zwar, was sich sonst so nicht zeigt, da machen sich wirklich unangenehme Gefühle bemerkbar. Die Ohnmacht, dass man nichts tun kann. Unsicherheit und Angst, das fühlt sich irgendwie beschämend an, so hilflos zu sein. Und deshalb flüstert eine Stimme, geh nach Hause, du kannst ja eh nichts tun. Ich will damit sagen, angesichts von einem schweren Leid, von Krankheit und Sterben, da sind wir irgendwie scheu. Ein Krankenbesuch erfordert Mut, gerade ein solcher. Und wir holen jetzt gemeinsam tief Luft und haben aber noch ein wenig Zeit, denn drin im Zimmer sind seine drei Freunde noch. Als ihnen die Hiobsbotschaft überbracht wurde, damit gehen wir in die Vorgeschichte. Und ich erfahre Folgendes. Als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, wurden sie sich einig, ihn zu besuchen, zu beklagen und zu trösten. Und das ist wirklich hilfreich, ja sogar richtungsweisend vorbildhaft im Umgang mit Leid. Das ist sozusagen fast eine Regel. Immer auf das Leid zugehen. Denn nur so beginnt dieser so unbedingt dringend nötige Ringkampf mit dem Schmerz, die Trostarbeit und die helfende Begleitung. Und deshalb versuchen wir mal rauszukriegen, wie haben die drei Freunde das angepackt? Wie wahre Freunde. Sie stellten sich dem Schmerz ihres Freundes durch ein zweifaches Dasein und Schweigen. Ich lese dazu. Und sie saßen bei ihm 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Wie nachahmenswert. Dasein, Schweigen, aushalten. Aber 7 Tage und 7 Nächte, das können wir so gar nicht leisten. Also mal eine Stunde in Krankenbesuch, ja. Aber so lange. Und mit diesen Gedanken, die sich da gegenüberstehen, sind wir auch schon mitten in der ersten Lektion, die da heißt, Leid braucht Zeit. Und noch stehen wir, sinnbildlich gesprochen, ja noch vor dem Krankenzimmer und wir tasten uns immer noch durch die Vorgeschichte des Sterbenden. Und hier, das erfahren wir, er war ein Mann ohne Gleichen. Voller Glauben an Gott. Er war hingebungsvoll in seiner Familie und Ehe. 10 Kinder hat er miterzogen. Er hatte eine große Landwirtschaft mit viel, viel, viel Land und Angestellten. Er war ein sozialer Chef für seine vielen Arbeiter. Er war durch Sparsamkeit zu einem großen Wohlstand gekommen. Aber er war nie geizig. Kein Bittsteller wurde bei ihm abgewiesen. Kein Almosen verweigert. Er war treu im Gebet zu Gott. Und alle, die ihn kannten, das waren wirklich sehr viele, alle sagten übereinstimmend, dieser Mann ist wahrhaft gesegnet von Gott. Und dann kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Einer kam und sagte, ich bin als einziger entronnen, dein ganzes Vieh, alles Vieh wurde geraubt und alle deine Hirten wurden erschlagen. Ein nächster kommt und sagt, ich muss dir berichten, Hiob, ich bin als einziger aus dem Haus gekommen. Ein Erdbeben, das Haus ist eingestürzt, wo alle deine 10 Kinder gefeiert haben, alle sind tot. Er selbst, das ist die dritte Hiobsbotschaft, verliert seine Gesundheit. Er wird sterbenskrank. Und die vierte Botschaft, seine eigene Frau von dieser Lawine von Schmerznachrichten, überwältigt von Schmerz und Leid, ruft ihm einfach zu, verwirrt von all dem. Mann, sag Gott ab und stirb, kriech nicht einem Gott zu Kreuze, der solchen Lohn für deinen Glauben hat und deine treuen, barmherzigen Taten. Und als seine Frau ihm das sagt, da hat Hiob immer noch ein wenig Kraft, dass er sich aufrafft und sagt, schweig, Weib, haben wir etwas Gutes von Gott empfangen, dann empfangen wir auch von ihm das Böse und nehmen es an. Ich halte das mal für uns und mit uns so einfach unkommentiert, ich sage nichts dazu, unkommentiert zum Weiterdenken fest. Wir halten es einfach fest. Das Gute von Gott empfangen und annehmen. Das Böse von Gott empfangen und annehmen. Alles aus Gottes Hand. Und an dieser Stelle, wenn wir das denken, in dem Nachdenken, ist es möglich, dass unsere Art zu glauben hier ein wenig wackelt, unser Gottesbild. Denn wir würden jetzt wahrscheinlich auch gerne mal widersprechen, wieso Böses annehmen. Aber das geht heute in dieser Stunde und Predigt nicht um ein Reden über Gott und die Welt. Es geht heute in dieser Stunde um Ernsthafteres, nämlich um das Leid, genauer um den Leidenden. Und es geht auch darum, wie wir uns zu dem Leidenden stellen. Und es geht außerdem auch noch darum, dass dieser Leidende kein Bösewicht ist. Wir mit unserem Gerechtigkeitssinn würden vielleicht sagen, naja, also so ein Halunke, der hat das verdient, das ist genau die gerechte Strafe. Nein, wir reden jetzt von hier, dem Gerechten, der ohne Gleichen war. Der sich vor Schmerzen krümmende ist ein gläubiger Mensch. Und die Frage ist, was macht das mit unserem Glauben, vielleicht sogar unserem Glauben an den lieben Gott? Wenn auch das Leid, und zwar das nicht mehr erklärbare Leid, mit Gott zu tun hat, was ist denn das für ein lieber Gott? Zumindest erfahren wir hier im Ansatz, dass sich Hiob selber scheinbar doch kein Bild von einem lieben Gott gebastelt hat. Denn er meint, Gutes und Böses, beides hat mit Gott zu tun. Vielleicht erkennen wir noch was, dass wir, wenn wir mit so etwas konfrontiert werden, also mit Leid und Schmerz, dass wir selber in dieser Konfrontation Angst empfinden, nämlich vor dem eigenen Schmerz, vor der eigenen Krankheit, dem Sterben. Und vielleicht ahnen wir auch, es könnte sein, dass wir im Leid merken, dass wir Gott verniedlicht haben. Ich meine das so. Was glauben wir denn für einen Gott? Glauben wir einen Gott, der uns immer führt und leitet und fürsorglich ist und in allem beisteht? Was ist denn aber mit so einem Gottesbild, wenn es dann die eigene Familie trifft? Wenn es uns selber trifft, trägt uns das? Ich glaube, es kommt uns heute ein Gedanke entgegen, der heißt etwa, Gott ist viel mehr als ein freundlicher unseresgleichen. Und es ist besser, wir bringen die ernsten Fragen, die wir oder andere an Gott haben, auf den Tisch, als dass wir sie auslassen und zu schnell trösten wollen und sagen, Gott wird es alles gut machen und es geht alles gut aus. Der Trost, der ein Herz wirklich trösten könnte, der liegt nicht im Übergehen des Ernsten, sondern im Hindurchgehen. Und mit diesen Gedanken, die vielleicht manchen unter uns etwas halbfertig vorkommen, stehen wir sinnbildlich gesprochen noch immer vor dem Sterbezimmer. Wir sind immer noch in der Vorgeschichte. Denn Hiobs drei Freunde, die sind jetzt gerade dabei, den guten, mühsamen Weg von Anteilnahme und Beistand zu verlassen. Wir hören, sie fangen an zu diskutieren und zu erklären. Und da muss man einfach dazu wissen, Leid erklären ist definitiv keine Anteilnahme, ist eine Erklärung. Also, die drei Freunde, das geschieht jetzt, die halten dem Leidensdruck, der in diesem Krankenzimmer ist, nicht mehr stand. Sie gehen sozusagen in Deckung, sagen, das ist uns jetzt hier zu viel. Sie weichen ihm aus und sie tun es, indem sie anfangen, wirklich sehr kluge Dinge über Gott und die Welt zu sagen. Und sie verkaufen ihrem Freund ihre Weltsicht als Trost und Tröstungen. Sie versuchen es zumindest. Und wir draußen, wir kriegen das so mit und wir sagen, Mann, hätten Sie doch wenigstens geschwiegen. Es wäre besser gewesen. So aber sagen sie Folgendes. Hier, pass mal auf. Es ist doch klar, von nichts kommt nichts. Es ist auch so ein Gesetz, Schuld erfordert doch Sühne. Und es ist immer so, was du getan hast, so wird es dir ergehen. Hast du Gutes getan, kommt Gutes zu dir zurück. Hast du Böses getan, kommt Böses auf dich zurück. Und bedenk mal hier, ist Gott etwa ungerecht und böse? Ist Gott so ungerecht, dass er die Guten bestrafen würde? Dein Unglück, das musst du als Gottes Zurechtweisung ansehen. Dein Unglück und deine Krankheit, das ist Gottes Strafe. Es ist praktisch sein Lohn für deine Sünden. Und das scheint Hiob nochmal in Rage zu bringen. Er begehrt sozusagen auf und sagt, ach wirklich? Folgt wirklich auf Sünde, Strafe und Unglück? Ist es so? Warum geht es dann den Gottlosen, den Menschen, die ohne Gott leben, warum geht es dann denen oft so gut? Also noch ist seine Empörung größer als seine Erschöpfung. Und er sagt, ich bin sterbenskrank und ihr sagt mir, ich soll Sünden bekennen, die ich gar nicht begangen habe. Ihr seid mir wirklich leidige Tröster. Und an dieser Stelle beginnt unser Predigtwort und wir hören ihn sagen, wie er ruft, alle meine Getreuen, und er zeigt auf seine drei Freunde, alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, die haben sich gegen mich gewandt. Und er schaut sich an und sagt resigniert, mein Gebein Ich bin nichts mehr. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und ich habe nichts außer das nackte Leben davongebracht. Wir fassen uns mal, halten sozusagen an und ich gebe uns jetzt das Wort Vorsicht mit. Weil an dieser Stelle in unserem Predigtwort Vorsicht geboten ist. Hier gibt es ein kleines Wörtchen, das Aber. Es steht im Vers 25, aber eben erst am Ende. Vorher kommen noch 6 andere Verse. Das Aber, das kommt erst nach den Klagen. Das Aber kommt erst, als Hiob wirklich körperlich, geistlich, seelisch am Ende ist. Wer zu schnell aber sagt, hält den Schmerz nicht aus. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein großer Satz, vertont von Händel in seinem Messias. Und dieser Satz, das lehrt uns dieses Predigtwort, dieser Satz darf erst kommen, wenn alles andere aus den Versen vorher, 19 bis 24, wenn alles vorher erfüllt werden konnte. Wenn das nicht einfach übergangen wird, nämlich das Bitterste vom Bitteren. Das ist die Gewissheit Hiobs, dass alles auf seinem Weg auch das Schreckliche mit Gott zu tun hat. Und dem müssen wir Raum geben. Sonst reden wir sozusagen über den Erlöser und den Schrecken drüber weg. Wir nehmen auch den Erlöser, den wir ja kennen, selber nicht ernst. Der ja auch wusste, dass Gott seinen Tod nicht verhindern wird. Wir lassen das so stehen. Gott hat auch mit dem Unglück zu tun. Im doppelten Wortsinn. Und erst als Hiob diese Sinnlosigkeit, Schmerz und Wut rausgeklagt hat, dann wird es etwas stiller und er sieht etwas, was ihn sagen lässt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und mit diesem Bekenntnis ist etwas geschehen. Es ist diese Warum-Frage, Warum-Gott-Frage überwunden. Er fragt nicht mal, warum, Gott, warum? Sondern er schaut davon weg und sagt, ich weiß aber, dass mein Erlöser lebt. Und dieses kleine widerspenstige Wörtlein aber ist hier im ganz positiven Sinne ein positiver Satz. Öffnet dem Glauben, der Glaubensgewissheit die Pforte. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Und wir sehen nach der ausgestandenen Klage, dem Ausruf der Gewissheit, dann endlich kommt die leise Stimme der Sehnsucht. Er sagt, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Einen Leidenden zur Sehnsucht führen. Wenn das gelingen kann, ist etwas Großes geschehen. Nämlich, es kann geschehen durch Dasein, Aushalten und Schweigen. Und wir stehen sinnbildlich gesehen immer noch vor dem Zimmer an der Tür. Die Frage ist, ob wir uns wagen, uns dem Leid zu stellen. Und das wäre dann keine Hiobsbotschaft, sondern wir wären Hiobsbotschafter. Und welche Botschaft hat uns Hiob mitzugeben? Eine zweifache. Es ist ganz wahr, Gott ist der ganz andere, der Fremde, der Unheimliche, der Ferne, der Große, der Schöpfer aller Galaxen, der Unzugängliche. Und es ist genauso wahr, Gott ist der ganz Nahe, der Erlösende, der Vertrauenswürdige. Und mitten in dieser Spannung, in der Mitte, stehe ich und du, steht der Glaubende. In dieser Spannung, in dieser Zerreißprobe steht der Gott glaubt. Und Mut machen, diese Spannung auszuhalten, das gibt uns Hiob heute mit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.